Ein Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Ich lese uns ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen in diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde.
Vielen Dank. Liebe Gemeinde, folgen wir dieser Beispielgeschichte an 3 Orte: auf den Friedhof, in das Jenseits und in das Diesseits. Der erste Akt, der Friedhof. Jesus erzählt von 2 Menschen. Sie sind sehr gegensätzlich. Der eine reich, er lebt in maßlosem Glück. Jeden Tag oder fast jeden Tag ein Fest. Er kleidet sich wie ein König. Viele sind um ihn. Sie feiern mit ihm. Vielleicht feiern auch wir mit ihm. Trotzdem ist er eine relativ blasse Gestalt. Wir erfahren nicht einmal seinen Namen. Wir fragen uns: Wer ist dieser Mann? Dann ist da noch der andere. Er ist arm, er liegt vor der Tür des Reichen, er trägt kein festliches Gewand auf dem Leib, nein, stattdessen eiternde Geschwüre. Was wäre der zufrieden über ein Stück Brot? Ein Stück Brot, das die Festgesellschaft nahm, um sich damit das Fett vom Mund und von den Händen abzuwischen. Brot, das die vornehme Gesellschaft als eine biologisch abbaubare Serviette benutzt, mehr nicht. Die Gesellschaft des Armen sind stromernde Hunde der Straße. Sie lecken mit ihren rauen Zungen seine Wunden. Er kann sich dagegen gar nicht wehren. Das ist auch die einzige medizinische Behandlung seiner Geschwüre. Lazarus heißt Gott hilft. Das ist sein Name. Immerhin hat er einen Namen. Und vielleicht ist sein Name sogar Ausdruck seines Vertrauens zu Gott. In welcher Beziehung stehen die beiden zueinander? Beziehung? In keiner. Nur Lazarus liegt eben vor der Tür des Reichen, unübersehbar. Lazarus liegt da als eine Anfrage an das Leben des Reichen. Der Reiche ist gesund und stark, lebt in vornehmen Verhältnissen, er kann genießen und sich freuen. Er lebt, als würde es den Armen gar nicht geben. Nun, weggejagt hat er ihn auch nicht. Aber er hat sich damit abgefunden, dass Lazarus immer in seiner Abfalltonne wühlt und dass er von den Brotkrümeln lebt, die aus seinem Haus auf die Straße gekehrt werden. Lazarus ist der, der Hilfe nötig hat. Aber der andere hat für Lazarus keine Antenne. Sein aufwendiger Lebensstil nimmt ihn so in Anspruch, dass ihm für die Nächstenliebe weder Zeit noch Kraft bleiben. Merkwürdig ist nur, wo die Wege des Reichen und des Lazarus wieder zusammenführen. Auf dem Friedhof. Er starb, heißt es von dem einen, und er starb, heißt es von dem anderen. Vielleicht unterscheiden sie sich darin, welches Holz, aus welchem Holz der Sarg ist oder in der Größe der Trauergemeinde. Aber was unterscheidet sie denn sonst jetzt noch? Wir werden an den Tod erinnert. Das regt uns ja manchmal auf, dass wir an den Tod erinnert werden. Das wollen wir gar nicht immer. Aber es regt uns nicht nur auf, es regt uns auch an. An, über den eigenen Lebensstil nachzudenken, den Lebensstil einmal auf den Prüfstand zu heben und dabei im eigenen Leben Sinn und Unsinn zu entdecken. Das Leben einmal seinem Sinn zuzuordnen. Worin besteht der Sinn des Lebens? Ist ein Leben nicht sinnlos, wenn man wie dieser Arme nicht arbeiten kann und zu nichts Nütze ist, nur anderen zur Last liegt? Welchen Sinn hat ein solches Leben? Ist das überhaupt noch ein Menschsein, wenn es nichts ist als Leiden und ein langsames Dahinsiechen? Ist ein solches Leben nicht in Wirklichkeit ein ständiges, unendlich langes, qualvolles Sterben? Lebt nicht ein solcher Mensch nur noch, um zu sterben? Und treibt die Bedeutung seines Namens Gott hilft mit ihm nicht ein bitteres Spiel? Gott lässt ihn vor der Tür des Reichen elend umkommen. Wir müssen das Leben vom Blickpunkt der Ewigkeit überschauen und beurteilen. Nur, das können wir nicht. Das kann nur Gott. Vielleicht können wir etwas von seiner Sichtweise gewinnen. Was ist der Sinn des Lebens? Hat der Reiche den Sinn des Lebens besser abgegriffen? Er setzt die Kräfte seines Lebens dafür ein, dass er dem Leid entgeht. Er möchte möglichst, und wer will das nicht, viel von der Freude des Lebens genießen. Der eine der beiden mag hier zur Prominenz gehören, doch im Himmel ist er nicht bekannt. Und der andere gehört zu den armen, unbekannten, verachteten, leidenden und gehört doch zur Prominenz im Reich Gottes. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Der Friedhof, das eine, das zweite, das Jenseits. Das heißt, beide sind im Hades. Der Hades ist nicht die Gehenna. Die Gehenna ist im antiken Judentum wie im Neuen Testament der Ort für die endgültige Verdammnis nach dem jüngsten Gericht, was in Deutsch so viel heißt wie Hölle. Unsere Geschichte redet dagegen vom Hades, von der Unterwelt. Die Unterwelt ist nach damaliger Vorstellung der Aufenthaltsort aller Verstorbenen, allerdings nur der vorläufige Aufenthaltsort. Die Verstorbenen warten im Hades auf die Auferstehung und das jüngste Gericht, das über Himmel und Hölle erst noch entscheiden wird. Die endgültige Entscheidung, ob Himmel oder Hölle, gibt es erst am Ende der Weltgeschichte. Wir sagen landläufig, er oder sie hat es geschafft. Sie oder er ist am Ziel. Wir meinen, er ist jetzt gestorben, ist beerdigt. Und wir sagen damit im Hades, aber wir sagen das nicht. Die beiden sind am Ziel. Aber damit ist ja nicht alles aus. Das muss gesagt werden. Denn der Tod ist nicht der große Gleichmacher, wie viele glauben. Jedenfalls ist der Tod nicht in jeder Hinsicht der große Gleichmacher. Wir müssen zwar alle sterben und niemand kann von seinem Hab und Gut etwas mitnehmen, aber nach unserem Tod kommen wir entweder in Abrahams Schoß oder andere Übersetzung an Abrahams Brust, das ist sozusagen der Ehrenplatz neben dem Gastgeber, oder wir kommen an den Ort der Qual. Den Unterschied macht das Kreuz oder das kleine T. Entweder wir sind getröstet oder lassen wir das T weg. Wir werden geröstet. An diesen beiden Orten im Totenreich wird bereits vorweggenommen, was Himmel und Hölle bedeuten. Diese Gedanken sind von Uwe Swarath, dem Dogmatiker unseres theologischen Seminars oder unserer theologischen Hochschule, der hat diese Stelle fast 3,5 Jahrzehnte. Der schreibt weiter in der Zeitschrift Die Gemeinde, Nummer 10 von 2020, die ausgleichende Gerechtigkeit des kommenden Gerichts wirkt schon hier. Der Unterschied besteht offenbar nur darin, dass man am Ort der Freuden oder am Ort der Qualen zunächst nur vorläufig ist, nach der Totenauferstehung aber endgültig. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Ewigkeit zu verbringen, im Himmel oder in der Hölle. Es gab immer einige ältere Schwestern und Brüder, die haben zu mir gesagt, du predigst darüber nie. Und als ich mir diesen Text angeguckt habe, habe ich auch gedacht, will ich ja auch gar nicht so. Und ich sehe in eure Gesichter und ihr wollt das auch gar nicht hören. Aber wie stand heute erst im Wochenspruch? Wer euch hört, der hört mich. Also wir haben manchmal etwas auszurichten, was uns gar nicht so gefällt. Lazarus darf nun schauen, was er geglaubt hat. Wie schön. Der Reiche aber muss schauen, was er nicht geglaubt hat. Aber jetzt kann er es nicht mehr korrigieren. Das Leben ist gelebt, die Chancen sind ausgereizt. Eigenartigerweise kann sich aber der Reiche mit Abraham verständigen. Abraham ist von Gott erwählt worden, sein Name steht für Erwählung. Die Formulierung in Abrahams Schoß meint, erwählt zu sein. Ein anderes Synonym ist auch, Abrahams Sohn zu sein. Das haben wir zum Beispiel in der Geschichte von Zachäus. Da sagt Jesus, auch er ist Abrahams Sohn. Heißt so viel wie, auch er ist erwählt. Auch der Reiche war von Gott gewollt und erwählt. Nur ist es jetzt zu spät, sich darauf zu berufen. Es gibt eben ein zu spät. Aber gerade dieser Umstand, dass es ein zu spät gibt, verleiht den Jahren und den Tagen unseres Lebens Gewicht. In unserer Lebenszeit stellen sich die Weichen. Darum ist es nicht egal, wie wir uns entscheiden und nicht egal, wie wir heute leben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur uns. Der Reiche hatte ja noch 5 Brüder, die fielen ihm zu Lebzeiten nicht ein, obwohl von uns wahrscheinlich keiner 5 Brüder hatte oder hat. Gibt es jemand, der 5 Brüder hat? Echt? Gut. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es vielleicht Ausnahmen geben könnte, aber dass du es bist, okay, 5 Brüder. Und diese fünf Brüder, die liegen ihm jetzt ganz besonders am Herzen. Vielleicht liegen sie dir ja auch ganz besonders am Herzen. Menschen, deren Schicksal uns noch doch nicht egal sein kann, wollen und sollen wir ihnen nicht Wegweiser zum Himmel sein? In einem alten Traugebet, also mit dieser Bemerkung ist darauf hingewiesen, dass das vielleicht ein Gedanke ist oder ein Gebet, das an Paare adressiert ist, da heißt es, einer möge den anderen in den Himmel bringen. Wenn wir mal an unsere Partner denken, dann wäre das ja eine schöne Aufgabe, eine Mission, wenn wir jemanden haben. Oder einen Menschen, der uns sehr am Herzen liegt. Es ist der letzte, tiefste Sinn aller zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir einander in den Himmel bringen, um Jesu willen, der uns bei sich haben will. Jesus sagt einmal in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Dies alles ist der Vorstellungshintergrund, den Jesus bei seinen Hörern größtenteils voraussetzen kann und den er offenbar selber teilt. Es ist aber nicht die Botschaft, die er mit dieser Geschichte vermitteln will. Jesus will seine Hörer nicht über das Jenseits unterrichten, sondern sie zur Buße, also zur Umkehr rufen. Nach dem Tod kommt Reue zu spät. Jetzt, solange wir leben, sollen wir entscheiden, ob wir unser Leben mit Gott oder ohne Gott leben wollen. Entscheiden, ob wir der Hartherzigkeit und der Lieblosigkeit absagen und uns derer erbarmen, die vor unserer Tür liegen und leiden. Papst Benedikt, also Ratzinger, schrieb einmal, die Liebe und Verantwortung gegenüber unseren armen Brüdern übernehmen. Der Friedhof, das Jenseits, nun noch das Diesseits. Der Reiche würde nun gerne für seine fünf Brüder einstehen und sie warnen lassen. Er denkt dabei daran, dass ein Toter zu ihnen ginge. Immer wieder geht es darum, dass Menschen sich ein extra Zeichen wünschen. Es ist schon merkwürdig, worauf manche Menschen dabei so fliegen und wen sie bemühen. Viele sagen, vielleicht sagen sie es unausgesprochen, denken es also mehr, Gott, wenn du schon willst, dass wir dir glauben und unser Leben nach den Offenbarungen der Bibel ausrichten, dann musst du deutlicher werden. Schicke uns jemanden aus dem Jenseits, der uns sagt, dass es wirklich so ist. Wie kann diesen Brüdern geholfen werden? Wie können sie gewarnt werden? Abraham sagt es. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, also sie haben die Heilige Schrift, sie haben das Wort Gottes und wir haben noch mehr. Wir haben den, der das Gleichnis erzählt hat, Jesus Christus. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können seine Stimme hören, wenn wir Bibel lesen. Und dann darum beten, dass er dadurch, dass wenn wir die Bibel lesen, dass er zu uns spricht. Wir können ihn aber doch sehen. Aber nur inkognito, unter falschem Namen. Jesus sagt, was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. In meiner sehr lebhaften Fantasie habe ich schon oft gedacht, ob sich in diesem Menschen, der da sitzt, nicht vielleicht der liebe Gott versteckt hat. Könnte das nicht Gott sein? Und der hat sich so getarnt. Jetzt sitzt er da als alter Mann. Wie würde ich dann mit ihm umgehen? Ehrlich gestanden, ich habe das schon viel öfter gedacht bei Menschen, die mir gleich auf den ersten Blick sympathisch waren. Aber Jesus schließt niemanden aus, wenn er sagt, denn als ich hungrig war, da habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war als ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden sie fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der Richter wird ihnen antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner Geringsten, ich ergänze mal Schwestern und, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich am liebsten mit solchen Lazarus-Figuren dieser Welt, aber nicht nur mit ihnen, sondern mit jedem Menschen, mit dem wir es zu tun haben. Sei er reich oder arm, krank oder gesund, schwarz oder weiß, jung oder alt. Was wir einem von ihnen getan haben, das haben wir Jesus getan. Ich schließe mit einem Vers aus dem Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 58, Vers 10. Wenn ihr den Hungrigen zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Amen.